Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zu Hörbar. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn mein Gast ist, erfahren Sie gleich. Es geht los mit den Temptations Masterpiece. Die Temptations Masterpiece. Herzlich willkommen zur Hörbar. Wer mein Gast heute ist, das erfahren Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit
Klaus Kleber, 57. Der Journalist und ZDF-Anchorman kam in Reutlingen zur Welt. Bevor Kleber seiner endgültigen Berufung folgt, absolviert er ein Jurastudium. Früh arbeitet er als freier Journalist beim Kölner Stadtanzeiger und macht eine Hospitanz beim Südwestfunk in Tübingen. Kleber arbeitet kurz als Anwalt, wird Studioleiter beim Südwestfunk und geht 1986 für 15 Jahre als ARD-Korrespondent nach Washington. Seit 2003 ist Klaus Kleber im ZDF Anchorman des Heute-Journals. Zudem treibt es ihn um. Er dreht Reportagen und schreibt Bücher. Wer so viel unterwegs ist, der wird auch in unser Studio gespült. Herzlich willkommen, Klaus Kleber, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Klaus Detlef Walter, herzlich willkommen.
Wo habt ihr denn das ausgegraben?
Haben Sie sich entschieden, einfach nur Klaus zu sein?
Ja, Klaus Detlef, ich habe es mal probiert mit Klaus D. Kleber. Als ich bei SWF 3 anfing, da fand ich dieses Klaus Kleber so kurz und es gab, können Sie sich vorstellen, in meiner Jugend unzählige, aber immer gleichlautende Witze. Uhu, alles Kleber. Und ich hatte den Namen ein bisschen satt und ich dachte, es gab damals einen berühmten Korrespondenten, der hieß Gerd H. Pelletier. Mhm. Das fand ich irgendwie, hatte mehr Autorität als ich. Und das hat mir aber mein damaliger Chef Peter Stockinger innerhalb von Sekunden ausgetrieben und sagte, was soll das denn? Und damit war die Frage erledigt.
Vor allem Detlef ist ja auch so ein Name, der eine Zeit lang auch... Und Detlef ist so ein bisschen, ne? Detlef. Ja. Walter hingegen, also gibt es denn Menschen aus Fleisch und Blut, denen Sie diese Beinamen zu verdanken haben?
Der Detlef war, glaube ich, eine interessante Machung, die meine Mutter, die vom Theater kommt und die wollte was Besonderes haben. Das hat sich aber eben nicht durchgesetzt. Und Walter ist der Bruder meines Vaters gewesen, der im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Und das war sein großer Bruder und sein... sein Idol. Und ich kann mir das auch vorstellen, wie das ist, wenn du dann in einem Krieg mit 15 Jahren deinen älteren Bruder verlierst. Und insofern ist es eine kleine Erinnerung daran.
Wenn ich Menschen gesagt habe, oder gefragt wurde, wer ist denn dein nächster Gast? Und ich habe gesagt, Klaus Kleber kommt zu uns.
Mit dieser Betonung?
Und zwar Klaus Kleber. dann haben viele so reagiert, super. Mich würde wirklich mal interessieren, ob der immer so freundlich ist, ob es da gar keine Brüche gibt, ja? So, und natürlich, Sie müssen jetzt keine feuchten Hände bekommen. Es wird nicht so schlimm. Ja. Ich habe das Widersprüchlichste, was ich bei Ihnen gefunden habe, für mein ganz persönliches Empfinden, damit lege ich jetzt gleich los. Damit starten wir jetzt am besten. Das Erste, damit habe ich Sie vorhin schon konfrontiert, Sie sind nämlich etwas spät gekommen. Und ich hatte über Sie gelesen, Sie können nicht pünktlich sein. Das kann ich mir bei Ihnen eigentlich gar nicht vorstellen. Sie wirken so preußisch, so gewissenhaft. Wie kommt es denn, dass Sie nicht pünktlich sein können?
Ich weiß auch nicht. Ich nehme mir immer zu viel vor. Wenn ich sehe, heute, das ist super, also zur 15 Uhr komme ich heute mal 10 Minuten zu früh, dann nehme ich mir immer was vor, was dann 20 Minuten dauert und dann habe ich es wieder versaut. Also ich meine Anrufe zur Konferenz, ich bin ein paar Minuten später, sind also Legionen, die heben schon ab und sagen, ja.
Hat denn niemand versucht, Sie diesbezüglich mal zu disziplinieren, Ihre Frau beispielsweise?
Nein, das hat sie mitgeheiratet.
Okay, und es gibt auch, ich meine, gerade in diesem Nachrichtenbusiness, man muss ja wirklich pünktlich sein, man muss ja manchmal wirklich auf die Minute da sein. Also dadurch, dass Sie wahrscheinlich in der Hierarchie es sich auch erlauben können, liegt es auch daran, dass Sie persönlich, Sie sind ja intelligent genug, davon gehe ich aus.
Zum Anfang des Gesprächs schon.
Ich muss am Anfang muss ich mit solchen Sachen kommen. Ja, geht gleich los. Dass Sie, theoretisch ist ja nicht pünktlich sein eigentlich nur eine Bequemlichkeit. Machen wir uns da nichts vor.
Es ist Bequemlichkeit eigentlich nicht. nicht, denn mich bringt das in eine permanente Hektik. Es ist auch kein unbedingt tolles Gefühl, immer so, die Amerikaner sagen behind the curve, also man ist nie up to date, das ist immer, man läuft immer was hinterher, ne? Und diese Gelassenheit, die manche Menschen ausströmen, die viel mehr machen als ich, die aber immer so, man hat das Gefühl, die sind mit sich und ihrem Zeitplan und der Welt im Einklang. Mhm. Und diese Ruhe, um die beneide ich sie oft. Ich krieg's nicht hin. Also mal kommt's vor und dann denke ich, hey, das war jetzt aber schön. Und also heute Morgen zum Beispiel war ich tatsächlich zu früh in Berlin. Das habe ich der Lufthansa zu verdanken. Die flog nur so, dass ich zu früh ankomme. Ja. Und dann bin ich nach nebenan in die Kaffeebar gegangen und habe mir einen Tee bestellt. Und habe dann die Zeit vergessen und war dann prompt wieder zu spät.
So ganz okay, gehen. Das ist das Gesetz der Serie, ich verstehe. Ja. Sind Sie auch jemand, auf den Menschen im Flugzeug warten müssen? So jemand, der so auf den letzten Drücker einsteigt?
Na? Die Prinzessin von Tonga musste auf mich warten.
Wirklich? Das haben Sie war wenigstens blöd. Neben ihr gesessen, sah sie schön aus?
Hinter ihr. Das ist eine Frau, die eine Traumfigur hat nach den Schönheitsbegriffen von Tonga.
Schön formuliert.
Und die saß in diesen breiten Sitzen vor mir. Ich wusste nicht, wer das ist. Da dachte ich, das ist eine Dame der Gesellschaft von Tonga. Und dann stellte sich raus, dass die kam von irgendeinem Staatsbesuch zurück und für das letzte Stück von Auckland nach Tonga musste sie halt Linie fliegen. Und wir waren gerade für unsere Dreharbeiten in Tonga gelandet mit diesem ganzen riesen Equipment. Und ich hatte mich im Flughafen verplaudert. Wir hatten 3 Stunden Aufenthalt. Es gab keinen Grund. So. Und dann kamen wir in Tonga an. Und da war diese Blaskapelle aufmarschiert, die den Staatsmarsch spielte und Ehrengarde und so weiter. Alles musste 20 Minuten warten, weil die Maschine nicht starten konnte, weil die so schnell unser ganzes Fernsehequipment nicht ausladen konnten. Also haben sie warten müssen und hatten uns ausgerufen. Also ich landete in Tonga im Rahmen einer von mir ausgelösten Staatskrise.
Unglaublich.
Wegen Verspätung.
Und da dachte ich, das wird einfach mit Ihnen. Aber nein, da ist ja viel mehr unter dieser, da ist ja ganz viel, was Sie auslösen.
Ohne das wollen dass
man, Sie ja. Ich wollte, genau das ist es, was ja, ich wollte. Ganz genau. Wir kommen zu Song 1, Bang Zoom, Bobby McFerrin. So ein heiterer Song.
Mhm. Ja, der macht ja eigentlich fast nur heitere Songs. Mhm. Ne? Don't Worry, Be Happy ist ja sein berühmtester. Ich hatte mal eine sehr schöne Serie in meiner Amerika-Zeit, die hieß Mein Amerika. Lief so ungefähr alle 6 Wochen, halbe Stunde, mit bunten Geschichten aus dem Land. Und ich konnte wirklich machen, was ich wollte. Die schönste Sendung ever. Und jedenfalls für den, der sie machen darf. Aber ich glaube auch für den, der sie gesehen hat. Und ich wusste von Bobby McFerrin nur, dass er Don't Worry, Be Happy macht. Mhm. Und irgendwann begegnete mir diese Musik, wo er auch dieses Album zum Beispiel Bang Zoom, da sind auch klassische Musikstücke drauf. Und er war der Artistic Director des Chamber Orchestras von St. Paul. Das ist ein ganz berühmter amerikanischer Klangkörper. Und ich dachte, wie kommen die dazu, sich so einen Musikdirektor aus der Pop-Szene zu holen? Und dann habe ich gemerkt, dieser Mann ist ein musikalisches Genie, das geht weit über Pop hinaus. Und er war sozusagen in einer der Folgen unser Kulturstück. Und natürlich hat die Musik, die er dann gemacht hat, während wir mit ihm gedreht haben, ein charmanter, hinreißender, amüsanter Kerl, dann den ganzen Film getragen. Und diese Melodie zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich die höre, sehe ich wieder einen Dackel fliegen, aber das ist eine andere Geschichte.
Bobby McFerrin, mitgebracht von Klaus Kleber. Und natürlich, wenn Sie uns mit so einem Cliffhanger in die Musik führen, dann müssen wir noch kurz die Geschichte vom fliegenden Dackel hören.
Also in dieser selben Sendung, in dieser selben Ausgabe von Mein Amerika, in der Bobby McFerrin gesungen hat, kam auch ein Dackel vor, der Fallschirm springt. Also er kann das nicht selber, aber er hatte ein Herrchen, das mit ihm Fallschirm gesprungen ist. Der hatte dann so vor die Brust geschnallt, einen kleinen Rucksack. Da guckte dann der Dackel raus mit seinen fliegenden Ohren. Er bekam auch eine Brille, also so eine Stromfrisurbrille, aufgezogen und dann sind die aus dem Flugzeug gesprungen. Und das war eine der aufregenderen Dreharbeiten.
Für den Hund auf jeden Fall.
Ja, der Hund, wenn das Herrchen von ihm, denn völlig durchgeknackt, knallter, so überdrehter Typ, wenn der seinen Fallschirm gepackt hat, dann sprang der Hund immer schon ganz aufgeregt auf und ab und wollte unbedingt in diese Tasche rein. Mhm. Das heißt, ich nehme an, der hatte Spaß dabei.
Mit Sicherheit.
Und er sah jedenfalls so aus. Und dann sind wir nach Arizona geflogen und haben dann dort gedreht. Auf so einem Wüstenflugplatz und dann kam der Pilot auf uns zu mit so einem alten abgewrackten Flugzeug, zu dem wir dann hingegangen sind. Der Pilot hatte nicht nur die Form eines Bierfasses, sondern auch ganz stark den Geruch.
Oh.
Und wir sind dann in diese Maschine eingestiegen. Mein Kameramann hat sich irgendwie den Sicherheitsgurt so um die Brust gebunden und in die Tür geklemmt, sich damit er den Absprung gut drehen kann. Und war hatte sich mit Rücken gegen eine Tür Seite und mit dem Fuß gegen die andere Türseite geklemmt und flogen hoch. Und dann ging der Pilot so in eine Steilkurve rein und plötzlich hing praktisch zwischen meinem Kameramann und der Erde eigentlich nur noch dieser Klemmgriff in die Tür. Und natürlich der Schwung dieser Außenkurve, also Physik, aber es sah nicht danach so aus, als ob das gut gehen würde. Und dann stieg der Typ mit seinem Hund in diesem Kängurubeutel vor sich dann rein und sagte, why are we doing this? Just for the gusto. Und fiel da raus und der Hund verschwand also mit flatternden Ohren weg. Und immer wenn ich diese Musik höre, sehe ich diesen Moment vor mir, wo der Typ ins Leere springt und mein Kameramann, der keinen Fallschirm hat, in der Tür hing. Und mir bleibt das Herz wieder stehen.
So, wir sind schon fast eigentlich beim nächsten Song, aber da möchte ich so ein bisschen drauf hinarbeiten noch. Es geht nämlich um Lisboa von Melody Gardot.
Lissabon ist eine unglaublich schöne Stadt, hinreißende Stadt, die mir sehr gut gefällt. Und zu Melody Gardot kann ich eigentlich nur sagen, das ist so ein Fundstück. In den Sender, den ich sehr viel höre, wenn ich jetzt nicht gerade diesen Sender
Radio
höre,
1,
was ich leider in der Gegend, wo ich wohne, nicht so kann. Deswegen bin ich ja, aber im Auto habe ich den nicht. Und darum bin ich ausgewichen auf den Deutschlandfunk. Ganz wunderbares Programm. Und weil ich da so viele neue Sachen kennenlerne. Und irgendwann stellten die mitten in der Nacht, als ich irgendwo fuhr, diese Sängerin vor. Und ich dachte, wow, was für eine Person. Mhm. Und habe mir dann sofort zu Hause diese CD bestellt und höre sie seitdem sehr gern.
Und wie merken Sie sich die guten Songs? Haben Sie so eine Musikerkennungssoftware in Ihrem Smartphone?
Habe ich in dem Fall nicht benutzt, sondern mir einfach, der Name ist ja so auffallend, dass ich ihn mir leicht merken konnte. Und mit Musikerkennung ist ein richtiges Problem. Ich habe ja lange Jahre beim Südwestfunk die populäre Welle moderiert und da hatte ich immer die Musikfahrpläne vor mir. Ja. Und deswegen habe ich es gesehen. Ich habe dann so ein optisches Gedächtnis und konnte mir die ganzen Titel merken. Und heute kann ich es also eher noch summen, und ich bin sehr unmusikalisch, als mir den Titel merken, leider.
Also wenn ich jetzt ein Plattenverkäufer wäre und Sie würden in den Laden kommen und würden sagen, ich habe so ein Lied gehört von Melody Gardot, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Wie würden Sie das folgende Lied jetzt ansummen? Oh, Herr Kleber,
Nein. Komm, tut euch, ihr müsst es eh rausschneiden.
Gut, wir hören jetzt Melody Gardot, Lisboa.
Radio 1. Hörbar Brust.
Zu Gast ist heute der ZDF-Anchorman und Journalist Klaus Kleber. Und ich habe Ihnen Shirley Bassey mitgebracht, Light My Fire. Shirley Bassey, Light My Fire. Zu Gast ist heute Klaus Kleber, in Reutlingen geboren, wir haben es schon gesagt. Aber Sie sind zur Grundschule gegangen in Liechtenstein.
Ja. Mein Vater war ein gesuchter Steuerflüchtling.
Super, ich will die Brüche, machen Sie weiter, das ist toll.
Nein, leider Gott sei Dank nicht, sondern er ging einer ehrlichen Arbeit nach als junger Ingenieur und junger Familienvater. Er baute Vakuumpumpen in einer Firma in Balzers, Liechtenstein.
Aber es geht um Raumfahrt, nicht um, es geht um medizinische Raumfahrt. Artikel. Nee. Es gibt ja auch Vakuumpumpen.
Man kann ja auch Vakuumpumpen für ganz kleine Sachen.
Ja, habe ich davon gehört.
Beides, ja. Und die machten aber Hochvakuum. Das ist verdammt schwierig, aus irgendeinem Stück Atmosphäre die Luft rauszuholen. Das ist ein physikalisch komplizierter Vorgang. Und das hat er eben gemacht, entwickelt, verkauft und so weiter für diese Firma und damit seiner Familie das Leben verdient damit. Mhm.
Und Ihr jüngerer Bruder, kam der auch in Liechtenstein zur Welt, oder?
Nein, der kam hier zur Welt. Der ist mit Spreewasser getauft.
Ach.
Ja, der kam hier in Dahlem zur Welt, wo meine Eltern damals lebten. Dann, nachdem ich geboren wurde, zogen sie nach Berlin. Mein Vater hat auch als Ingenieur damals bei Siemens Großdynamos gebaut. Das sind diese großen Dinger, die man in Wasserkraftwerke einbaut und so. Und meine Großeltern aus Schwaben wohnten damals auch in Berlin. Also die Familie kam irgendwie in Berlin zusammen. Und mein Bruder war lange Zeit sehr stolz auf diesen Ausweis. Ich bin ein Berliner.
Kann er bestimmt sein. Jetzt frage ich mich, wann sind Sie denn sozusagen sesshaft geworden in Bensberg? Wie alt waren Sie da bei Köln?
Man kann sagen, so gegen Ende der Volksschulzeit. Ich habe meine letzte Volksschulklasse dann auch noch da in Bensberg bei Köln gemacht. Ja. Und dann die Gymnasiumszeit durch, bis zum Abitur habe ich da gewohnt.
Bensberg habe ich mir mal angeguckt, da wusste ich tatsächlich gar nichts drüber. Und es ist so schön, da steht nämlich die ehemalige Stadt. Immer wenn da irgendwas steht, steht die ehemalige Stadt. So wie die ewige Stadt, ist Bensberg irgendwie so die ehemalige Stadt.
Ja, die ehemalige Heimatstadt von Klaus Kleber.
Also man ist dann aus Bensberg mit der Linie 1 nach Köln gefahren.
Nach Köln gefahren.
Eine halbe Stunde mit der Straßenbahn.
Nach Vogtlemünd, aber man ist dann im Zentrum ausgestiegen. Ja.
Und sind Sie da regelmäßig ins Kino gegangen in Köln? Oder gab es auch in Bensberg Sachen,
die Sie... Es gab auch in Bensberg durchaus Kino. Es gab auch eine Disco. Es war wahnsinnig
viel an der
Schule.
Wie hieß die Disco?
Mensch, wie? Es war die Disco.
Ja, also sowas war es. Die hieß Sugar damals oder Bluebell oder sowas.
Bei Ihnen ist das ja auch nicht so lange her wie bei mir.
Oh,
also,
wie nett.
Die Disco war einfach die Disco. Und dann haben wir, im Zweifel haben wir in der Schule selber eine gemacht. Wir waren da ziemlich aktiv, das Nachtleben an der Schule war auch wichtig.
Oh, Sie waren, glaube ich, sogar Schulsprecher, oder?
Ich war dann Schulsprecher sogar.
Ein beliebter Schüler demnach?
Nee, ich glaube, die fanden das zweckmäßig, weil ich frech war. Und,
waren Sie das wirklich?
Gegenüber Lehrern, ja. Aber gleichzeitig habe ich es, glaube ich, hingekriegt, so den Gesprächsfaden nicht ganz abreißen zu lassen. Also, so ein bisschen Diplomatie ging auch.
Sie hatten ja auch einen Deutschlehrer, glaube ich, der bei Ihnen ziemlich viel, also Herrn Kröner, der Ihnen so ein bisschen beigebracht hat. Das ist so, dass wenn man Glück hat, hat man irgendwann im Laufe seiner Schulzeit so einen Lehrer, der plötzlich den Unterricht neu gestaltet, der mit Zeitungsartikeln kommt, der einen auffordert, andere Positionen einzunehmen. Das wird wahrscheinlich ein Herr Kröner so gemacht haben.
Genau, ne? Ja. Coole Lehrer, ernsthafte Lehrer, der auch den Deutschunterricht, war mein Deutschlehrer, auch als politisches Fach verstanden hat. Seine Frau war Psychotherapeutin, war auch total interessant, weil er oft in das Literaturverständnis diese Dinge damit reingebracht hat. Aber vor allen Dingen, das war ja so eine Spät-68er-Zeit, ist politisches Bewusstsein in der Schule geformt worden. Und ich, der eigentlich Ingenieur werden wollte oder sowas, oder Pilot oder Astronaut, der bekam plötzlich mit, Menschenskinder, ich interessiere mich ja so für Dinge, wie zum Beispiel eine Gesellschaft sich organisiert, wie Macht verteilt ist und Ohnmacht. Und dann begann das Interesse für Medienarbeit und die freie Arbeit dann beim Kölner Stadtanzeiger.
Das geht mir jetzt viel zu schnell. Wenn es die Sendung damals schon gegeben hätte, dann wären Sie, Herr Kleber, wahrscheinlich mit 12 Jahren schon zu Wetten, dass gekommen und hätten dort sämtliche technische Daten von allen möglichen Raketen aufsagen können.
Schubkraft.
Ich habe mich jetzt mal damit befasst, also weil ich überhaupt gar nicht wüsste, was für technische Daten gäbe es denn da, die man abrufen könnte. Es gibt, oder können Sie einfach mal ein bisschen vorlegen, was es da so gibt? Also zum Beispiel sowas wie Gipfelhöhe, Brennzeit, Nutzlast und sowas?
Solche Sachen.
Wurfgewichte.
Wussten
Sie alles?
Ja, wusste ich alles. Aber hauptsächlich eigentlich Verkehrsflugzeuge, denn mein realistischer Traum war Flugkapitän bei Lufthansa. Das wollte ich gerne, weil ich immer schon nach einem Arbeitsplatz gesucht habe, wo mir mein Arbeitgeber die Reisen
Flüge
in Ferne...
Zahlt.
Ja, genau. Irgendwo hinkommen von Berufswegen. Und da bin ich ja nicht weit entfernt.
Aber Ihr Bruder, ist der nicht bei Lufthansa gelandet?
Genau, der hat dann das gemacht, was ich machen wollte und wegen meiner Brille nicht konnte damals. Und der ist ein sehr glücklicher Flugkapitän, der macht das nach wie vor großen Spaß.
Ist es eigentlich immer noch so, dass man mit einer gewissen Sehschwäche oder mit einer Brille nicht Pilot werden kann? Weil heute gibt es doch schon so viele...
Aber das weiß ich jetzt nicht genau. Man kann es, glaube ich, nach wie vor nicht werden. Wenn man aber später eine braucht, kann man es bleiben. Aber die müssen ja auch irgendwie aussuchen und haben nach wie vor sehr viel mehr Bewerbungen, als sie Arbeitsplätze haben. Und dann bauen sie dieses Hindernis auch mit auf.
Es gibt in ihrem Büro, habe ich mal gelesen, noch so einen Modellbausatz einer Rakete.
Ja, ja.
Es war damals noch in so einer Kiste, als so ein Journalist sie besucht hat. Haben sie die inzwischen mal aufgebaut?
Ja, klar. Nee, das haben die Leute von Kerner gemacht. Es gab mal eine Castingshow für TV-Momente meines Lebens oder so ähnlich. Und da wurde ich Anwalt der Mondlandung. Ich habe gesagt,
Anwalt der Mondlandung.
In dieser Castingshow, was ist der größte Augenblick der Menschheitsgeschichte? Natürlich wurde das dann der Fall der Berliner Mauer, aber ich glaube, die Mondlandung war kurz dahinter. Und jedes bekam so seinen Anwalt und ich nahm Mondlandung und dann habe ich den Kerner-Leuten erzählt, irgendwo im Keller habe ich, nicht irgendwo, ich wusste genau wo, im Keller habe ich noch die Kiste mit der Saturn V Mondrakete, die ich als 13-jähriger Junge gebaut habe. Und die ist bei allen Umzügen ist die immer mitgekommen und ist dadurch auch etwas mitgenommen worden. Und dann haben die Bühnenbauer von Kerner haben die wieder hergerichtet. Und die stand dann auf dem Tisch, als ich bei Johannes war.
Als Sie eben sagten, im Keller irgendwo, ich weiß genau wo, Sie sind jemand, der sehr ordentlich ist.
Nee, aber es gibt Sachen, auf die ich achte und die Rakete gehört dazu. Nee, ich bin nicht ordentlich.
Sind Sie unordentlich?
Auf meinem das ist ganz komisch, Persönlichkeitsspaltung. Mein Schreibtisch im Büro ist immer so aufgeräumt, dass die Leute sagen, hier sieht's nicht aus, als ob jemand arbeiten würde. Mein Schreibtisch zu Hause ist Chaos.
Können Sie Sachen gut wegschmeißen?
Ja, aber in Schüben. Also ich muss meinen Rappel kriegen, dann schmeiße ich erbarmungslos weg.
Und wodurch wird dieser Rappel ausgelöst?
Durch Überfüllung, also ganz normaler, natürlicher ganz Vorgang. Ja.
Ich dachte, ich könnte hier noch super Geheimnisse aufdecken. Vielleicht sagen Sie mir noch etwas zu Ihrem Arbeitsplatz, weil in der Sendung mit Herrn Steinbrück habe ich ganz unschuldig nach dem Ausblick aus seinem Fenster gefragt, wenn er da am Schreibtisch sitzt und bekam eine überraschende Antwort. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde jetzt jeden nach seinem Arbeitsplatz fragen. Herr Steinbrück nämlich guckt raus, sieht zwar auf ein hässliches Haus, was ja nicht so schlimm ist, aber dort sah er eines Tages einen kleinen Jungen, der sonst immer nur so Grimassen machte. Und an einem Tag drehte er sich um, dieser kleine Junge natürlich nicht, Herr Steinbrück, zog sich die Hose runter und hielt ihm den blanken Hintern sozusagen gegens Fenster.
Was wollte der Jungwähler uns damit sagen?
Nicht mit 16 schon anfangen vielleicht, wobei der Junge wahrscheinlich sehr viel jünger war. Was sehen Sie denn, wenn Sie aus dem Fenster gucken?
Meine Redaktion. Das wichtigste Fenster.
Zu Hause haben wir bestimmt auch noch ein Arbeitszimmer.
Ja, klar. Da sehe ich die Straße vor meinem Haus. Das ist nicht so aufregend.
Und da läuft nicht viel, da läuft mal eine Katze vorbei, da packt man ein Auto, aber mehr
ist da nicht. Der Briefträger kommt vorbei. Ich habe so eine Art Concierge-Funktion da. Also wenn der Briefträger zum Beispiel kommt, der hat immer einen Heidenspaß, mir die Sachen dann durchs Fenster reinzureichen, statt sie in den Briefkasten zu stecken. Und in der Redaktion habe ich mir einen Glaskasten gebaut, durch den ich die Redaktion sehe. Also so ein amerikanisches
Und nach
Zimmer.
Außen verspiegelt natürlich, dass man gerade nicht weiß, wo sie sind.
Ne? Na Quark. Die waren alle ganz überrascht, dass ich das wollte und sagten, dann sieht dich doch jeder, immer. Und ich dachte, ja, vor allen Dingen sehe ich aber euch.
Das mit dem Verspiegeln können Sie ja noch nachträglich machen, denn dann werden Sie wirklich nicht gesehen. Das ist ein super, das ist eine
super
Methode.
Warum finden Sie das so erstrebenswert, mich nicht zu sehen? Das verstehe ich gar nicht.
Sie haben mich falsch verstanden, glaube ich. Aber also vielleicht brauchen Sie das ja auch. Vielleicht brauchen wir auch diesen Ansporn, das Gefühl zu haben, ständig beobachtet zu werden. Ja, dass man dann auch ständig in Bewegung ist, aber das sind Sie, glaube ich, sowieso,
oder? Man gewöhnt
sich
dran. Nee, ich bin zum Teil auch so um 8 Uhr rum oder so, kommt es durchaus vor, dass ich mich in meinem Schreibtisch Sessel zurücklehne. Die Füße sind sowieso fast immer bei mir auf dem Schreibtisch.
Sie können das gerne, wenn Sie sich wohler fühlen.
Das ist irgendwie hier nicht, das ist zu hoch. Und wird zu gefährlich, wenn ich es dann trotzdem probiere. Und dann kann es auch durchaus vorkommen, dass ich 8 oder 10 nach 8 so einen Powernap mache und mal 10 Minuten die Augen zumache.
Wir reden vom Abend oder vom Morgen? Vom Abend.
Und das sehen die Kollegen dann auch und dann kommen sie halt gerade mal nicht rein.
Sie gelten ja als sozial sehr umsichtig. Was? Ja, also ich habe so gehört, dass Ihr Team hat sich da sehr positiv geäußert. Und jetzt gucken Sie mal nicht so unschuldig. Sie wissen das bestimmt, dass Sie ihn als recht angenehmer Chef gelten. Wodurch macht sich das bemerkbar?
Ich bin denken vor allen Dingen kein Chef, das ist ja das Problem. Oder die Lösung vielmehr. Ich bin ja nicht Chef in der Redaktion, ich bin freier Mitarbeiter der Redaktion.
Sie waren ja mal der Chef da.
Ja, und das verklären die Kollegen jetzt. So.
Natürlich, natürlich, gut. Rocky Burnett haben Sie mitgebracht.
Ja.
Sagt mir gar nichts. Tired of Towing the Line.
Ja. Und dazu soll ich jetzt was sagen?
Bitte.
Dieses Lied hat überhaupt keine Geschichte. Außer, dass es einen Heidenspaß macht. In meiner Zeit als SWF3-Moderator hatten wir einen Musikredakteur, Klaus Schürholz, der Beste, der jemals gearbeitet hat. Und der hatte dieses Stück irgendwann mal in meinem Adlauf. Kannte niemand, gehörte nicht zum aktuellen Korb, war irgendwie, ich dachte, wow, wo kommt dieser Titel her? Das ist eine gute Laune Musik hoch 5, morgens um 6, wenn meine Show begann. Und dann habe ich gesagt, Klaus, warum spielst du den nicht öfter? Sagt er, der ist so toll, den muss man ganz gezielt einsetzen. Und das wurde für mich so eine Melodie von 2-3 Jahren der Zeit, Ende Studium, sehr lässiger Anfangs von so einer Art Berufsleben, war der Hauptsong bei einer sensationellen Party, die wir mal in unserer viel zu kleinen Wohnung gefeiert haben. Und das ist für mich in der Rückschau, ist das immer noch die Melodie dieses Aufbruchs ins Erwachsenenalter, der sehr heiter und sehr schön gelungen ist.
Klaus Kleber ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn als Anchorman des ZDF und als Journalist, als jemand, der Dokumentationen dreht und Bücher schreibt und jemand, der als Kind, wie Sie sagen selbst, Sie waren frech, und ich habe tatsächlich noch einen Satz gefunden, von dem ich auch dachte, ach guck mal, das hat der Kleber so gesagt. Kann ja sein, dass es nicht stimmt. Den Kindern rate ich, hängt bloß nicht rum. Bis dahin klingt es ja noch vernünftig. Macht lieber Unfug. Ach.
Ja, also das, was mich wirklich auf die Palme bringt, ist dieses Chillen. Also es wird ja wahnsinnig viel gechillt, und ich frage mich, von was man sich überhaupt da abkühlt, denn es ist vorher nichts Heißes passiert. Also rumhängen finde ich schlimm. Man kann mit seiner Zeit Besseres anfangen, aber gleichzeitig, wenn ich vor Studenten rede, ich werde immer nur einmal eingeladen, weil ich denen eigentlich immer empfehle, tired of towing the line, also nicht immer dieser Linie zu folgen, sondern auszubrechen, andere Sachen zu machen und den eigenen Weg zu suchen. Und das ist heute schwieriger als zu meiner Zeit. Die Bachelor- und Masterstudiengänge haben da einiges angerichtet, weil sie keine Freiräume mehr lassen, weil diese schönste Phase, die es in einem Leben geben kann, eigentlich die Phase als Student, wenn man plötzlich merkt, ich bin selber für meinen Tag verantwortlich. Wenn ich heute gar nichts mache, passiert auch nichts, erstmal. Und ich kann mir das erlauben, ich kann das selber einteilen. Ich kann auch plötzlich sagen, wisst ihr was, ich habe die Nase voll vom März, ich trampe jetzt nach Italien, da ist wärmer, und komme vielleicht in 8 Wochen wieder und spreche ein paar Brocken Italienisch oder irgendwie solche Sachen. Das finde ich toll, wenn man das macht. Und kann das eigentlich nur empfehlen, denn in fast allen Berufen ist es ja so, dass der Tag kommt, an dem man in ein Korsett gezwungen wird, wo man morgens meistens zu früh irgendwo antreten muss, nicht um etwas zu tun, was einem am Herzen liegt, sondern was eben an dem Tag vom Chef vorgelegt worden ist.
Wobei es im Idealfall schon in der Nähe des Herzens wenigstens sein sollte.
Ja, aber das ist nicht so einfach. Sehen Sie, es gibt Tausende von Leuten, die in Finanzämtern arbeiten müssen, oder Ämter sind, glaube ich, eine schwierige Adresse für viele, also Behörden meine ich damit, oder jeden Tag eben Auto zusammenschrauben müssen und immer wieder den Steuerstand montieren. Und das kann nicht die Erfüllung sein, dann muss man sie woanders suchen. Und
es gibt ja Leute, die ihr Leben tatsächlich so ein bisschen splitten. Ich glaube, dass Journalisten eben, in der privilegierten Position sind, im Idealfall, dass sie Job und Wesen in dem Sinne und Freizeit gar nicht unbedingt so trennen.
Aber wir sind darauf angewiesen, dass es andere Leute gibt, die eben diese Arbeiten tun. Und es gibt auch Lebensabschnitte, wo das geht, und andere Lebensabschnitte, wo es nicht geht. Und die, wo es geht, die sollte man genießen. Und wenn das heißt, dass man den Tag der ersten Arbeit irgendwie um ein Jahr verschiebt, dann spricht da wenig dagegen. Solange man in der Lage ist, so zu leben, ohne anderen auf der Tasche zu liegen.
Sie haben es elegant gelöst. Sie hatten Stipendien, Sie hatten Auslandsaufenthalte während Ihres Studiums in Lausanne, glaube ich. Das ist ja eine super Sache. Aber Sie hätten ja theoretisch auch gleich in den Journalismus einsteigen können. Ihr Vater hat ja eigentlich gesagt, studier, was du willst. Aber war Vater Peter dann doch jemand, der eigentlich sagte, Klammer auf, aber mach bloß was Anständiges, Klammer zu?
Das musste man mir gar nicht sagen. Ich wollte unbedingt was Anständiges machen, weil ich mir das Unabhängigkeit kaufte. Mein Vorsatz war ja, ich wollte gern Amerika-Korrespondent werden, war so mein Berufsziel. Wenn jetzt junge Leute zu mir kommen und sagen, wie werde ich Moderator beim Heute-Journal, sage ich, schlag's dir aus dem Kopf, dann wirst du es vielleicht schaffen. Aber man kann es nicht von vornherein anstreben. Und das hieß damals für mich, ich musste in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gab ja keinen anderen. Und der war damals politisch deutlich verseuchter als heute. Und ich konnte mir von vornherein vorstellen, dass ich da sehr schnell irgendwo anecke. Und dann wollte ich ein Studium gemacht haben, wo ich sagen kann, wisst ihr was, hier stehe ich, ich kann auch ganz anders, tschüss. Und diese Unabhängigkeit, die da drin liegt, die wollte ich gerne. Und da helfen natürlich klassische Studien schon. Wenn Sie dann Journalismus studiert haben oder Politologie oder so, ist es deutlich schwieriger, als wenn man zum Beispiel wie Marietta Volkswirt ist oder Jurist oder Marietta Slonka oder Jurist wie ich oder sonst wie. Wir haben einen Redakteur in der Redaktion, der hat Medizin studiert. Das gibt ja eine andere Art von Freiheit.
Gut, mit Jura hat man natürlich auch noch so einen Unterbau, dass man weiß, dass man theoretisch, wenn irgendwas schief geht, immer noch mal irgendwo genommen wird, wenn man sich jetzt nicht ganz blöd anstellt.
Notfalls hängt man eine Kachel raus. Also die Juristen nennen dieses Schild, wo drauf steht, hier Doktor, sowieso Rechtsanwalt, heißt
eine
Kachel.
Kachel raushängen,
da hängt man
das?
Eine Kachel raus.
Wie kommt das? Wie ist das
weiß
entstanden?
Nicht, vielleicht waren das früher Kacheln, bevor diese Emailschilder aufkamen.
Interessant. Ja, alle Etymologen können jetzt mal anrufen und uns vielleicht ein bisschen helfen dabei. Jetzt haben Sie einen Song mitgebracht, ja, Ace of Base, All That She Wants.
Ja.
Da bin ich gespannt, Herr Kleber.
Ja, da jetzt merke ich erst mit diesem tollen Blick, dass das mehrere Ebenen haben kann, die Frage. Nein, nein, I didn't want another baby. Das war ganz lustig, ich habe Filme gedreht in Dokumentationen unter enormem Druck, 3 Stück innerhalb von 4 Wochen in Kuba. Und das ganz Tolle an Kuba, ich kam von Amerika nach Kuba und war, wie anders diese Insel war, vor allen Dingen auch in musikalischer Hinsicht. Da war der amerikanische Kulturimperialismus noch nicht angekommen. Sie haben ihre eigene Musik.
Wann war das, eine Jahreszahl?
Das war es 93 oder 94, also eine Weile her. Aber dieses Lied damals, das tönte aus den Lautsprechern auch in Havanna, so in diese bunten, verfallenden, hinreißend charmanten Gassen. Irgendwie hatte das einen Akkord geschlagen, auch in Havanna. Und ansonsten diese wunderbare Socialismo-Tropical-Musik, zu der dort alle tanzen, selbst wenn sie nur zum Einkaufen gehen.
Radio 1. Hörbar Brust.
Willkommen zur 2. Stunde der Hörbar. Heute mit Klaus Kleber, den Sie als Anchorman des ZDF kennen. Und ich habe Ihnen die Neville Brothers mitgebracht, Yellow Moon. Klaus Kleber ist heute hier zu Gast. Und als Sie vorhin das Wort Show sagten, im Zusammenhang mit Ihrer Radiosendung, so wie Sie Show sagten und wie Sie so da sitzen heute, und heute ja auch ohne Krawatte, und nein, es gibt jetzt nicht diese Anspielung, da habe ich gedacht, eigentlich sind Sie nicht der JFK des ZDF, Sie sind der Bond des ZDF. Vielleicht ist man auch im Moment ein bisschen sensibilisiert durch die ganze, Sie haben was Bondiges. Und zwar aus dieser Sean Connery-Ecke. Nicht jetzt hier der neue.
Also eine richtige Beleidigung ist das ja nicht.
Nee, ist es auch nicht, nee. Ja, hat man Ihnen das noch nie, nicht zugetragen, will ich nicht sagen, hat man Ihnen das noch nie gesagt, dass Sie sowas Schnittiges haben?
Ja, dann ist das vielleicht ein Erfolg von Ute. Ute Penz ist eine Kollegin, die zu uns gekommen ist, als wir das schicke neue Studio kriegten. Und dann hieß es, jetzt können wir aber auch nicht so ländlich-sittlich daherkommen wie bisher. Und dann wurde Ute Penz verpflichtet, die Modeberatung zu machen. Und das ist natürlich besonders für die Frauen wichtig, die weil die viel abwechslungsreicher gekleidet sind. Bei uns unterscheidet sich ja eigentlich, denke ich, immer nur hauptsächlich die Krawatte, und die sind schnell gekauft.
Darf ich kurz auf Pause drücken? Behalten Sie Ihren Gedanken. Es ist doch aber so, dass Frauen gar kein Geld bekommen, wenn sie vor der Kamera, also Klamottengeld, ich weiß nicht, ist es im ZDF anders, weil viele Moderatoren tatsächlich dafür nicht extra Geld bekommen.
Nee, wir bekommen auch kein Geld, und diese Anzüge gehören dann einem auch nicht. Also nach wie vor ist, glaube ich, die Mehrheit der Anzüge, die ich Frage ist, sind meine privaten, die sind aber dann genehmigt gewesen, und dann kamen 3, 4 dazu von irgendwo aus Italien.
Sagen Sie
es ja,
ruhig.
Genau, ja, also aber lang Dauerleihgaben, also ich trage die jetzt auch schon wieder 3 Jahre oder so. Wir Jungs brauchen keine Abwechslung, die Mädels brauchen Abwechslung. So, jedenfalls sagte aber Ute, und jetzt will ich ja die Frage beantworten, sagte, sie finde das Bond-Ideal toll, der Mann ist immer tadellos, aber im Grunde unauffällig angezogen. Der hat nie irgendwas Buntes an oder irgendeinen irren Schnitt, und niemand verwechselt James Bond mit Thomas Gottschalk. Also es ist nie laut. Es ist nur einfach immer da und perfekt. Dann habe ich gesagt, hey, und das heißt ja, dann kann man ganz viele Jahre hintereinander denselben Anzug anziehen. Dann sagte sie, wenn es der richtige ist, 100%. Das hat mir gut gefallen.
Und ich habe es gespürt, Herr Kleber. Ich hab das Bondige hat sich mir total vermittelt, wenn Ihnen das sonst
aber noch niemand... Aber ich würde mich nie mit, also vom Coolness-Faktor her komme ich da, dann stellt sich ja auch die Frage, mit welchem Bond, also Daniel Craig, den ich den besten finde super. Jetzt. Ich hätte super. Nie gedacht, dass ja. es nochmal ja. nach Pierce Brosnan einen besten gibt, aber den gibt's jetzt. Wie sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen?
Rein egoistisch, weil Sie das Wort Show so glamourös ausgesprochen haben. Und ich habe gedacht, ich werde Sie auf jeden Fall aber dazu
Bond
befragen.
Bond sagt das Wort Show nie. Es gibt keinen einzigen Bond-Film, in dem das Wort Show von ihm gesprochen
wird. Nein, ich habe auch zuerst assoziiert, dass wenn das mal mit dem Journalismus nicht mehr so interessant für Sie sein sollte, ich habe Sie, das ist meine Fantasie, ich habe Sie nicht in einem Elvis-Anzug gesehen, aber ich habe Sie in einem Anzug gesehen, wie Sie eine beleuchtete Treppe runtergehen und den Menschen im ZDF oder wo auch immer sagen, schönen guten Abend, mein Name ist Klaus Klever, schön, dass Sie meine Show einschalten, das sind meine Gäste. Das könnte ich mir eine für Sie auch vorstellen. Ja, weiß ich nicht. Ja. Eine Tanzshow, eine Talkshow, das können... Noch nicht jetzt. Jetzt habe ich aber meinen Faden verloren, zu dem ich eigentlich kommen wollte. Genau, eigentlich, wenn wir schon dabei sind, haken wir auch das noch ab. Sowas wie männliche Vorbilder, Orientierung. Jeder Junge hat ja, entweder will er Old Shatterhand sein oder er will Winnetou sein. Sie hatten bestimmt so eine Pierre Brice-Affinität, ne?
Nee. Mein großes Drama ist, meine Frau wollte eigentlich Pierre Brice als Mann. War ihr Traum. Und dann landet sie bei so einem Blonden und mit einem ganz anderen Körperbau. Also so ist das Leben halt. Und nein, Pierre Brice ganz sicher nicht. Überhaupt nicht. Also auf die Idee wäre ich nie gekommen. Dann hätte ich eher Alain Delon gesagt, wenn es dann in diese Richtung
geht. So unterschiedlich sind die dann aber vom Typ her nicht.
Ja, nee, ich meine, wenn ich in diesen Typ mir zugetraut hätte, ja, dann okay. hätte ich nicht Pierre Brice genommen, sondern Alain Delon. Nee, aber mir war mein Mangel an schwarzem Haar hat mich in der Jugend sehr beschäftigt. Ich wollte gerne langes, glänzendes, schwarzes Haar
haben. Aber sie hatten doch Haare bis zu den Schultern zur Abiturzeit?
Ja, so blöd blond, also...
Aber das mochten die Mädchen bestimmt auch ganz gerne, oder? Sie
ist mit mir langen nicht aufgefallen. Haaren
versuche ich. Man kann ja heutzutage, kann man ja mit diesen Apps alles machen. Also ja. ich könnte sie jetzt...
Haben Sie mich geappt?
Nee, aber das könnte ich. Und wenn irgendetwas mit mir durchgeht, mache ich das auch noch. Ich mache es natürlich nicht, aber ich könnte Ihnen sofort lange Haare verpassen. Um nochmal mir vorzustellen, wie das war. Sie waren aber kein wilder Student. Sie haben bei der Interatom gejobbt. Das ist ja eigentlich eine Stelle gewesen. Das war schon während Ihres Studiums, glaube ich, oder?
Das war noch vorher.
Vorher schon. Mhm.
Auch schon.
Interatom, hatten die nicht auch was mit dem schnellen Brüter zu tun? Oder
natürlich, ja. Die bauten Atomkraftwerke und hatten einen charismatischen Chef namens Klaus Traube, der dann vom Geheimdienst abgehört wurde, weil er nämlich Verbindungen hatte in die Szene, aus der die RAF kam. Die pennten bei ihm im Schlafsack im Wochenendhaus und so. Der hat den Austausch mit solchen Geistern gesucht. Und das war natürlich etwas, wovon andere Geister nicht begeistert waren.
Ja.
Und es gab dann einen Riesenskandal in der Mitte der 70er Jahre. Der deutsche Innenminister damals, Mayhofer, darüber zurückgetreten. Also es war eine ganz große Sache, weil natürlich für die Sicherheitsbehörden eine Verbindung zwischen einem Atommanager und einer Terrorszene,
das war die
Apokalypse,
ja.
was aber auch gleichzeitig belegte den Verdacht von vielen Atomkraftgegnern. Die sagten, diese Technologie ist so gefährlich, dass der Staat, um sich vor den Gefahren zu schützen, sich in einen Polizeistaat verwandeln muss, indem er alle Menschen kontrolliert.
Aber jetzt mal zurück zu Ihnen. Sie haben das ja nicht so Wallraff, mit so einem Wallraff-Hintergrund gemacht. Ich arbeite jetzt...
Motorrad verdient.
Das ja, ja, genau, Sie haben mit Motorrad verdient. In einer Zeit, in der Sie, das ist auch nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern einfach, es hat Sie ja schon unterschieden von sicherlich vielen Leuten in dem Alter, die so drauf waren, dass sie angefangen haben zu demonstrieren und wahrscheinlich auch schon gegen die Atomenergie damals. Mussten Sie sich oft rechtfertigen dafür, diesen Job zu machen?
Ja, also ich war damals ein Freund der Atomenergie. Energie. Ich fand, das ist eine sehr gute und nützliche Technik, wie übrigens die allermeisten Deutschen damals. Das hat sich später geändert. Ich war auch einer, der dem NATO-Doppelbeschluss gegen den Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, größte Demonstrationen in der Geschichte der Republik. Und ich konnte diesem NATO-Doppelbeschluss durchaus Positives abgewinnen und war dadurch ein ungewöhnlicher Journalist, um mal eine Außenseiterposition nett zu beschreiben. Und ich habe das auch beibehalten, dass ich eigentlich ganz gerne mir die Position, die von den meisten ausgelacht wird, ein bisschen näher angucke. Denn es sind nicht alles nur Trottel, die andere Ansicht sind als ich.
Nein, vor allem ist es, das habe ich auch schon verschiedentlich in dieser Sendung gesagt, ich wiederhole mich jetzt, aber ich finde, es ist so so einfach, immer links zu sein. Links ist irgendwie schick, man ist links, das ist ganz klar. Die Frage ist eigentlich, was ist man, wenn man nicht links ist? Weil rechts ist man ja nicht. Ich bin ja nicht rechts im Sinne von, die NSU ist rechts, ja, das ist rechts, ja,
das
für
ist
mich.
Rechtsextrem.
So, ja, es ist rechtsextrem, ne, also, und trotzdem würde niemand von sich sagen, ja, ich bin eher rechts. Also man würde vielleicht sagen, ich bin eher konservativ oder ich möchte mir von Mal zu Mal die Position wieder neu aussuchen dürfen, in der ich stehe, zu so einem Thema oder so. Aber ich finde, es fehlt ein Wort für das Gegenteil von links. Sie sind nicht der Ansicht. Sie würden sagen, ich bin rechts, wenn Sie eine konservative Sache vertreten.
Ja, also ich bin weder das eine noch das andere. Und ich genieße es auch, dass nach wie vor niemand weiß, wen ich wähle. Also, oder vielleicht gibt es da auch Vorurteile, die mir nicht zugetragen werden. Aber ich finde, in meinem Job ist es sehr wichtig, keine politische Farbe zu haben, sondern ich bin gegenüber jedem, der mit einem Thema oder mit einem Interview daherkommt, gleichermaßen skeptisch. Das ist für einen Moderator, glaube ich, die einzig richtige Haltung. Waren Sie nicht bei Vorbildern vorhin?
Wäre es eher Old Shatterhand oder Winnetou?
Ach so, wir waren auf die Schiene geraten, richtig. Daher James Bond.
Wir können gerne das Ding dran schließen. Wir müssen sowieso zur Musik. Eigentlich ist es mir ganz lieb, dass Sie mich da jetzt zurückpfeifen. Es würde ja zu nichts führen. Jimmy Buffett haben wir hier, haben Sie mitgebracht. Last Mango in Paris, ja. Was wahrscheinlich eine Anspielung an diesem Film.
Der letzte Tango in Paris. Ja. Mango in Paris, das ist eine unglaubliche Geschichte. Ich bin nach Key West, Florida gefahren, um eine Geschichte zu machen über Flüchtlinge aus Kuba, die damals in Massen nach Amerika kamen. Viele sind auch ertrunken, weil sie es halt nicht geschafft haben dorthin. Und das hieß, ich musste warten, bis die Coast Guard rausfährt und Flüchtlinge aufgreift. Das war für eine Radioreportage. Und ich hatte so einen kleinen Beeper bekommen von der Coast Guard. Wenn wir was haben, piepen wir dich an. Ja, von der Küstenwache. Piepen wir dich an und dann kommst du ganz schnell zum Hafen und fährst mit uns raus. Und da saß ich jetzt in Key West im Hotel am Pool und wartete auf den Beeper. Und es piepte nichts. Und dann fragte ich im Hotel, ist denn hier nicht irgendwas anderes los? Ja, sagten die, wir haben einen total durchgeknallten Bürgermeister, willst du den nicht interviewen? Und dann bin ich zu dem hin. Und das war Tony Terrazino. Tony Terrazino kam aus New Jersey.
Sopranos, oder?
Ja, genau so. Der hatte Geschäfte mit der Mafia gemacht und war dann ein bisschen schlauer als die. Und das war sehr schädlich. Und der kam auf die Todesliste, setzte sich in sein Auto, fuhr Richtung Süden, gabelte irgendwo eine sensationelle Blonde mit auf und landete mit der dann in Key West. Und dann ging es bergab mit der Blonden und mit ihm und mit allem. Und er hat dann irgendwie angefangen, Shrimps zu poolen, um Geld zu verdienen. So,
toll.
Ja, ganz nah dran, aber mit diesem italienischen Flavor. Und dann hat er Waffen geschmuggelt nach Kuba für den Widerstand gegen Castro. Da Waffen rübergebracht und hat so ein bisschen Geld verdient und Weibergeschichten blieben konstant. Und er war so halb Penner, halb Genie, halb Gangster, war alles. Und er bewarb sich dann um den Bürgermeisterposten von Key West und machte Wahlkampf gegen die Leute, die anfingen, die wunderschönen Grundstücke da an dem Sonnenuntergangsplatz von Key West an irgendwelche Immobilienhaie zu verschachern. Und er wurde Bürgermeister.
Ach.
Ja, mit dem Motto, sein Wahlkampfplakat war eine Porträtaufnahme, sah aus wie eine Economy-Ausgabe von Hemingway, so silber gegen schwarz abgedruckt. Und da stand drauf, all a man needs is a big sex drive.
Okay.
Und das war das Wahlmotto.
Ja,
und der wurde Bürgermeister. Und den habe ich besucht. Und dann ist er mit mir auf eine Tour durch seine Stadt gegangen. Hat das Bürgermeisterbüro abgeschlossen und so weiter. Und auf dieses Genie von einem Mann, diesen irren Typen, der die ganze Stadt in 5 Jahren auf den Kopf gestellt hat, hat Jimmy Buffett einen Song gemacht und hat gesagt, Captain Tony Terrazino, er aß die letzte Mango in Paris und er kriegte den letzten Flug raus aus Saigon. Alles frei erfunden und trotzdem der Typ 100% getroffen.
I went down to Captain Tony's to get out of the heat.
Klaus Kleber ist heute hier zu Gast. Ein Amerika-Afficionado als Gast. So, Ihr Vater hat damals, glaube ich, schon Ihnen von Amerika vorgeschwärmt. Das ist eine Zeit gewesen, in der man Telefonate noch vorher anmelden musste. Ihr Vater hat viel da drüben gearbeitet und hat Ihnen dann Geschichten erzählt aus diesem fremden Land, von diesem fremden Kontinent.
Ja, das war meine Definition von große, weite Welt, war Amerika. Und wenn mein Vater von diesen Dienstreisen zurückkam, am aufregendsten war wirklich die Anrufe, ne? Einen Tag vorher angemeldet und dann saß die ganze Familie um das Telefon. Es gab natürlich keine Lautsprechertelefone und der telefonierte, musste immer wiederholen, was Papa sagte, und das durfte auch nicht länger als 3 Minuten dauern. Und dann war der da draußen irgendwo in der Wüste von El Paso oder irgendwo sowas, und ich dachte, wow, also das Land von Karl May gibt's wirklich, und da wohnen moderne Menschen und fahren große, schnelle Autos und sind unheimlich lässig und nennen sich beim Vornamen. Da wollte ich hin.
Mitte der 70er hat es, glaube ich, zum ersten Mal geklappt. Kurz nach dem Abitur waren, oder waren Sie schon vorher?
Da war, als mein Bruder dann drüben war, um seine Pilotenausbildung zu machen, da bin ich zum ersten Mal nach Amerika geflogen und habe ihn besucht.
Oh, jetzt, wenn Sie es nochmal sagen mit dieser Pilotenausbildung, hat Ihnen das Herz aber wahrscheinlich schon ein bisschen geblutet, naja, oder?
Inzwischen war ich ja Radioreporter und das war
genauso
schon,
schick.
Ja, es war sogar noch eine Spur schicker.
Okay, gut. Wir bleiben noch eine Weile in Amerika. Tatsächlich haben Sie ja dort nicht ohne Unterbrechungen, aber man kann schon sagen, 15 Jahre fast am Stück haben Sie dort gearbeitet. Sie waren zwischendurch mal tatsächlich kurz auch in Berlin, sind Chef vom RIAS geworden, aber das war nicht besonders lange.
Das waren nur 18 Monate, 18 im Grunde Monate. Eine minimale Unterbrechung einer sehr langen Amerika-Zeit.
Und hatten Sie Fernweh, also oder Heimweh dort wieder hin? Also
ja, ich war mit Amerika, die erste Zeit waren ja nur 3 Jahre. Und als ich zurückkam und beim RIAS dann nicht so richtig reüssierte und ein Angebot kam nach dem Motto, das Einzige vom NDR damals, das Einzige, was wir Ihnen bieten könnten, wäre Rückkehr nach Amerika. Und da habe ich gesagt, was ist daran so schrecklich? Und so kam es dann auch. Und dass das allerdings dann 12 Jahre werden würden im zweiten Anlauf, das hat niemand erwartet.
Ihre Frau hatte damals, ich glaube, als sie zum ersten Mal rüberging, war sie gerade schwanger, hat ein Kind erwartet, und deswegen hat das ganz gut gepasst. Sie hat als Ärztin oder hat Medizin studiert, hat als Ärztin auch damals schon gearbeitet. Und dann ging es aber erstmal, weil sie sowieso das Kind erstmal kriegen wollte, Pause machen wollte, das passte ganz gut, sodass sie die erste Zeit dort verbringen konnten. Aber es gibt ja noch eine zweite Tochter.
Ja, die ist Abstand die Amerikanerin. Also die erste ist geboren worden, wenige Wochen bevor wir zum ersten Mal nach Amerika kamen. Und die zweite am Ende unseres ersten Aufenthalts. Und die hat den blauen Pass und die hat auch gewählt, Obama.
Natürlich, weil man auch nicht wissen darf, was sie wählt, aber was ihre Tochter wählt.
Ja, die ist bekennende Democrats Abroad und ist sehr stolz drauf, dass sie also in Amerika mitbestimmen kann. Ja. Sie hat beide Pässe.
So, jetzt kommt natürlich ein Song, der nicht fehlen darf bei einem Amerika-Fan. Allerdings nicht in der typischsten Version von Frank Sinatra, sondern diesmal von Liza Minnelli, New York, New York. Wo haben Sie den aufgegabelt, den Song?
Den habe ich irgendwann mal gesehen. Es gibt eine Videoaufzeichnung auch von diesem Song. Ich weiß nicht, ob der Ton jetzt genau von dieser Aufzeichnung ist. Und da habe ich gedacht, genau so muss man das singen. Nicht wie Old Blue Eyes mit diesem souveränen, tiefen, bestimmenden Stimme, sondern mit dieser gebrochenen Stimme von Liza Minnelli, bei der man auch hört, auch dieser großartige Erfolg kann schiefgehen. Und New York kann einen wahnsinnig fordern, und es ist nicht alles einfach nur schön und großartig, sondern es ist manchmal auch schäbig und kaputt, und gerade darin liegt der Reiz dieser Stadt und dieser Aufnahme.
Yeah! Radio 1. Hörbar Brust.
Hallo für alle, die uns mal im Fernsehen sehen wollen. Wir kommen ja sehr unregelmäßig, leider. Aber am 13. Dezember läuft diese Episode hier auch im Fernsehen, im RBB-Nachtprogramm, fast 23.15 Uhr am 13. Dezember mit Klaus Kleber. In der Anmoderation haben wir gesagt, Sie sind sehr umtriebig. Sie haben tatsächlich schon nicht Tausende, nicht Hunderte, aber doch einige Reportagen gemacht, Dokumentationen. Das waren nicht selten Mehrteiler. Sie haben sich Indien vorgenommen. Sie haben sich so ein schweres Thema wie die Bombe vorgenommen. Sie haben zudem Ahmadinejad interviewt. Das war auch so eine Episode für sich. Die will ich jetzt hier gar nicht auftischen. Ist er denn, Sie möchten noch irgendwas dazu sagen? Das wurde ja medial auch sehr aufbereitet. Ob das
ich
nun,
finde, es ist abschließend geklärt.
Es ist abschließend geklärt. Gut. Ich mag mir da jetzt auch kein Urteil erlauben. Aber natürlich, Sie haben sich auch Amerika vorgenommen, auch Amerikas Kreuzzüge. Sie sind nicht immer nur unkritisch mit diesem Kontinent umgegangen.
Na, hoffentlich nicht. Ne?
Das aktuelle Buch, das Sie dem sich gewidmet haben, gemeinsam mit Cleo Pascal, erschienen bei Bertelsmann, heißt Spiel bei Erde, Machtkämpfe im Klimawandel. Und ich habe das Gefühl, man muss schon ganz schön tapfer sein und wirklich sehr großer Realist, um mit diesem Buch klarzukommen. Es war sagen Sie mir was dazu, was Sie glauben, was das für ein Buch ist. Wie würden Sie es beschreiben?
Also es ist ein für mich beim Schreiben schon ungeheuer spannendes und buntes Buch geworden. Wir sind auf die Suche gegangen rund um den Globus. Schon dadurch ist es natürlich farbig. Rund um den Globus nach den Spuren dieser ungeheuren Entwicklung, die der Planet im Moment durchmacht. Dass im Norden, in der Arktis, Wasserwege aufgehen, die es in der menschlichen Zivilisation noch nie gegeben hat. Dass sich Wüsten einerseits ausbreiten, aber auch verlagern. Das heißt, manche Gebiete werden plötzlich fruchtbar und andere werden unfruchtbar. Im Himalaya, das ist ja das Urbild von ewiger Beständigkeit, ist der Himalaya, wenn es überhaupt eins gibt, da ändern sich dramatisch Dinge. Gletscher schmelzen ab, Wasser schießt zu Tal, was auch heißt, eines Tages wird es das Wasser dort oben so nicht mehr geben. Und wir haben uns gesagt, da muss doch irgendwo sich auch was verschieben zwischen den Menschen, die da leben, zwischen den Völkern, die sich zum Beispiel den Himalaya teilen, die Pakistanis, die Inder, Bangladeschi und die Chinesen. Mhm. Und wenn du dann hinkommst, dann merkst du, während in Amerika noch zum Beispiel diese idiotische Debatte darüber läuft, ob es Klimawandel überhaupt gibt oder nicht, richten sich andere schon drauf ein. Niemand so konsequent wie die Chinesen. Und wir dachten, die Chinesen interessieren sich nicht für Klimawandel. Pustekuchen. Also von Shanghai über Peking bis in die Mongolei trifft man nur Menschen, die sich mit diesem Thema brennend beschäftigen und sich überlegen, wie kommen wir damit zurecht und wie schöpfen wir auch unsere Vorteile davon ab. Die gibt's ja auch.
Haben Sie denn das Gefühl, dass einen das optimistisch stimmen könnte? Denn man könnte jetzt sagen, die Chinesen, doch, die haben sich sehr wohl damit beschäftigt, weil sie im Moment unter Umständen mit Hauptverursacher sind, weil die Industrie boomt, wächst und so weiter und weil man nicht genau weiß, inwieweit sie sich überhaupt an irgendwelche ökologischen Standards oder Absprachen halten. Die andere Art, damit umzugehen, ist ja schon damit zu rechnen, dass es kaputt geht und sich da bestmöglich zu arrangieren. Glauben Sie denn, dass man diesen Ansatz nochmal umkehren kann und eine größere Sensibilität dahingehend wecken kann, dass die Leute sagen, hier, pass auf, wir müssen auch umdenken, wir können das nicht mehr alles so rausballern?
Ja, das schon, aber dieses Buch ist nicht das 438. Buch, das sagt, bitte schaltet beim Zähneputzen das Wasser ab oder schraubt endlich diese Energiesparlampen ein. Nicht, weil ich das für unwichtig hielte, aber diese Bücher gibt's halt schon. Dieses Buch erzählt neue, bisher nicht erzählte Geschichten. Dazu gehört zum Beispiel, dass China die führende Grüntechnologiemacht der Erde ist. Entweder schon auf dem Weg dahin, in manchen Bereichen schon dort. Niemand stellt so viele Windturbinen in der Welt auf wie China. Nicht wir. Wir haben gedacht, wir machen das. Falsch. Wir haben die Technologie entwickelt. Die Chinesen entwickeln sie inzwischen weiter. Wir verlieren inzwischen Wettbewerbe in Australien um die Aufstellung von Windenergiefeldern. Solartechnologie. Unsere ist unter anderem deswegen in Schwierigkeiten in Deutschland, weil die Chinesen Solartechnologie inzwischen besser, effizienter bauen als wir. Und wenn Sie mit den Leuten dort mit in dieser Industrie sprechen, dann sagen die, selbstverständlich müssen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass dieser verdammte CO2-Ausstoß reduziert wird. Aber bitte erlaubt uns das in dem Tempo zu machen, dass wir überleben können. Gleichzeitig entwickeln unsere Hochschulen schon die Energien und Formen, die Batterien und so weiter von morgen. Und da tut sich ungeheuer viel, was man auch wirklich mit hoffnungsvollen Augen sehen kann. Und Dinge, die ich als Reporter vorher nicht wusste und ich dachte, ich hätte mich vorbereitet. Und dadurch ist es das Buch einer Weltreise, das klingt jetzt so glamourös, aber wirklich eine Reise rund um die Welt zu Brennpunkten dieser Entwicklung geworden. Und die das jetzt gelesen haben, Leute, die jetzt keinen Grund haben, mir Komplimente zu machen, die sagen, ey, irre spannend, lauter Sachen, die ich nicht wusste. Und da sage ich, Kunststück, wusste ich ja auch nicht. Deshalb schreibe ich es ja.
Diese Art von Bestandsaufnahme, Sie vermitteln mir tatsächlich das Gefühl, als gäbe es diesen Grund für Optimismus. Also ich bin jetzt nicht pessimistisch genug, dass ich Leuten zustimme, die sagen, ich will in diese Welt keine Kinder mehr setzen, denn wir wissen nicht, Gott, was es gibt. Ganz viele, ja, aber es gibt ganz viele Leute, die tatsächlich sagen, ey, komm, was alles kommt und
aber glauben Sie, dass das sinnvoll ist? Überlegen Sie mal, also ich nehme Sie jetzt einfach mal in meine Generation mit rein, was Sie künstlich älter macht.
Ach, eben war es noch anders, ja. Ne?
Aber wir erinnern doch an Zeiten uns, in denen Panzer über die Schwäbische Alb rollten und in denen es Atomalarm gab und Starfighter die Schallmauer durchbrachen auf unseren Häusern, weil wir dachten, der dritte Weltkrieg mit Atomwaffen steht bevor. Die Kinder heute, meine Kinder, sind geboren in der Zeit, wo wir wirklich denken konnten, wow, wir haben diesen ganzen Schwachsinn überwunden. Es gibt eine Zukunft ohne Waffen. Das geht. Es gibt eine Zukunft ohne Atomwaffen. Das ist nicht Utopie, das ist erreichbar. Wir können anfangen. Also ich finde, zur Verzweiflung ist überhaupt kein Anlass. Die Welt hat ganz andere Möglichkeiten. Wir wissen viel mehr übereinander. Wir erfahren von Dingen auf dem Tahrirplatz in Kairo in Echtzeit. Kids in Berlin gehen ins Internet und verfolgen per Twitter, was dort passiert und nehmen Anteil. Wir kümmern uns um Menschen, die weit weg sind von uns. Also ich glaube, die Welt ist viel besser geeignet als früher, diese existenziellen Gefahren wirklich zu bestehen. Und der Klimawandel ist eine beherrschbare Sache, auch wenn er rasend schnell in Erdzeitaltern gedacht vor
Beispiel
sich geht.
Beispiel Lima? Also Lima klingt ja nicht so.
Lima, dazu muss man vielleicht was sagen. Lima ist eine Stadt, die ihr Wasser im Wesentlichen aus den Andengletschern bezieht. Und es ist ein Riesenproblem, dass diese Gletscher wegschmelzen. Im Moment gibt es eine ganze Menge Wasser noch relativ gesehen, aber irgendwann ist das vorbei und dann kommt kein neues mehr. Dann werden die zum Beispiel Energiequellen brauchen, um Salzwasser aus dem Meer zu verwenden und zu entsalzen. Es werden Pipelines gebraucht aus anderen Teilen des Landes und man wird Lima abschmelzen müssen, dass dann nicht mehr 8 Millionen Menschen leben, sondern als Salz vielleicht nur noch 3 Millionen und die anderen müssen über einen Zeitraum von der knappen Generationen eben auswandern, woanders hin. Das haben Völker früher auch gemacht und die hatten keine Pickup-Trucks, wo sie alles einpacken und über saubere und anständige Straßen wegfahren konnten. Da waren das mörderische Völkerwanderungen. Man kann das alles in den Griff kriegen und ich glaube, wir sind super dafür gerüstet. Alles, was wir noch rüsten müssen, ist das Hirn, das bereit ist, sich darauf einzustellen, dass es da Herausforderungen gibt. Und dazu will das Buch einen Beitrag leisten.
Ich glaube, diesen optimistischen Muskel in Ihrem Gehirn haben 15 Jahre Amerika trainiert, wirklich. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht um dieses Klischee oberflächlich und heiter und so weiter, aber schon eine gewisse Art von so einem pragmatischen Optimismus, den sie so vermitteln, dass man irgendwie gar keine Zweifel hat plötzlich. Ja, sie könnten
wissen, wo ich das gelernt habe? Nicht in Amerika.
Als Vorbeter vielleicht schon damals.
Um Gottes Willen. Wo ich das am eindrucksvollsten gelernt habe, war in einem Slum in Rajasthan. Da bauten bettelarme Bauarbeiter, die in Plastikplanen Zelten mit ihrer Familie hausten und anderen Plastikmüll verbrannten, um sich drauf ein Abendessen kochen zu können. Die bauten da Einfamilienhaussiedlungen auf dem Gelände des Maharajas von Rajasthan. Und die hatten ein Tageseinkommen von 2 Euro. Dafür haben die dort wie die Viecher gearbeitet. Und da habe ich mit denen mich hingesetzt und mit denen zu Abend gegessen, irgendeine Suppe, die die da auf dem Plastikfeuer gekocht haben. Und ich habe gefragt, wie geht's euch? Sagten die, toll. Wir haben vor einem Jahr noch, haben wir am Tag 1 Euro verdient. Und jetzt hat sich das verdoppelt. Wir sind auf dem Weg nach oben und wir werden unsere Kinder in anständige Schulen schicken können. Also da kann man Optimismus lernen,
ja. Ja.
Jetzt.
Ja, naja, ich stell mir das nicht so einfach vor. Und durch Markus Lanz und seine Kommunikation, was das angeht, ist man ja auch schon so einiges gewöhnt. Also nach wie vor geht's denen nicht toll. Ich glaube auch nicht, dass man gleiche Bedingungen überall schaffen kann. Das ist illusorisch. Das ist wirklich illusorisch, glaube ich. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch so.
Ich wollte nicht sagen, dass den Menschen dort gut geht. Überhaupt nicht. Wenn da jemand krank wird, ist es ganz furchtbar, weil es keinen Ausweg gibt, da mit allem Optimismus nicht. Aber eines lernt man, wenn man dann wieder in Deutschland landet.
Ja, okay, das
kann und dann ich holt einen jemand mit einem fabrikneuen BMW ab und jammert darüber, dass das Geschäft so schlecht geht. Dann denkt man, ja, okay. Ja. Also wenn es darum geht, Krisen zu bewältigen und sich selber Mut zu machen, da haben wir noch eine Menge zu lernen. Wir sind sehr verwöhnt.
Spiel bei Erde, erschienen bei Bertelsmann, Machtkämpfe im Klimawandel. Wir werden 3 Bücher verlosen. Und die Frage, die denken wir uns gleich noch aus, während die nächste Musik läuft. Und zwar von Woody Guthrie, This Land is My Land. Möchten Sie dazu noch irgendwas sagen?
Ja, das ist natürlich der Urgesang aller Amerika-Freunde. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Klaus über irgendeinen ewig langen Highway im Westen fährt und deutlich zu schneller als erlaubt.
Oh, sowas und, machen Sie, sind doch viel wilder, als ich dachte.
Naja, also 55 Meilen pro Stunde ist nicht menschenwürdig.
Haben
also,
Sie den Spider noch? Sie hatten auch einen roten Spider.
Ja, ja, den haben wir immer noch.
Und sind Sie ein paar Mal geblitzt worden in dem
gestern
wenigsten?
Erst wieder.
Wirklich?
Ja, ja, andere
super.
Geschichte.
Nee, das ist gut.
Ja. Aber stellen Sie sich das jetzt mal vor, dieses Lied aus überforderten Lautsprechern aus einem alten Auto über den Highway durch Amerika in den Sonnenuntergang. Und das ist ein ganz fürchterliches Klischee. Und es ist auch die Wahrheit. So war's.
This land is your land and this land is my land.
So, this land is my land, this land is your land, Woody Guthrie. Ich wurde darum gebeten, nochmal zu sagen, es ist diese Sendung natürlich auch weltweit, überall und sogar bei Ihnen, in der Nähe von Wiesbaden oder in Wiesbaden selbst als Podcast jederzeit abzuhören gilt oder ist möglich. Und Sie können auch die vergangenen 50 Sendungen bei uns anhören, leider ohne Musik. Das hat GEMA-Gründe, finanzielle Gründe, aber Sie können sich diese ganzen letzten Gespräche des vergangenen Jahres anhören. So, jetzt gibt es eine Frage komplett ohne Zusammenhang, aber ich will sie nicht gestellt haben. Sind Sie eigentlich gar nicht zur Bundeswehr gegangen?
Nee, die wollten mich nicht. Die hatten damals irgendwie Prozesse verloren, weil Leute sie verklagt haben wegen Rückenleiden, haben gesagt, die Bundeswehr hätte uns nicht nehmen dürfen. Und da ich tatsächlich auch Rückenprobleme hatte, hat der Musterungsarzt gesagt, nee, der nicht.
Also es kam Ihnen auch ganz gelegen wahrscheinlich.
Ja, ich konnte mit dem Jahr was anderes anfangen.
Gut, wir wollten ja auf jeden Fall drei Bücher verlosen und ich wollte mir eine Frage überlegen, die hat nicht mit diesem Buch zu tun, aber mit einem anderen Buch. Eines Ihrer Lieblingsbücher heißt nämlich, das muss man dann doch erwähnen, Yachtunfälle und wie man sie vermeiden kann. Ich habe zuerst gedacht, das ist doch ein Scherz, das ist bestimmt so ein humoresk geschriebenes Buch, wie eine Frau, die mit Mozzarella an Deck kommt und ihrem Mann was geben will und dann so eine lustige Geschichte, wie sie ausrutschen auf den Tomaten. Nein, da werden ja richtig harte, realistische, schlimme Fälle geschildert, was so passieren kann auf Yachten. Sie sind ja passionierter Segler und haben sich mit diesem Buch schlau gemacht?
Ja, ja, das ist nämlich eine permanente Erinnerung daran, dass zwischen diesem wunderbaren Segelnachmittag und mit dem Cocktailglas in der linken Hand und dem Steuerrad in der rechten und richtig massiven Problemen manchmal nur eine Haaresbreite liegt.
Ja.
Und dass man das in vollen Zügen genießen muss, aber vor allen Dingen dann, wenn man verantwortlich ist für Schiff und Mannschaft und Familie in dem Fall, das nie ganz vergessen darf.
Und kennen Sie diesen Fall mit diesen 8 toten Menschen, die
die geschwommen sind?
Ja, ja, können Sie das kurz zusammenfassen?
Ja, die sind alle ins Wasser gesprungen.
Zur Mittagszeit,
zum Schwimmen,
alle gleichzeitig.
Mitten auf dem Meer. Ja, und dann ist der Letzte auch noch reingesprungen und dann haben alle gemerkt, dass keiner dran gedacht hat, die Badeleiter runterzulassen. Ja.
Und man hat sie gefunden, unterkühlt, tot und sie hatten sich ihre Bade...
hatten alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Die Bikinis zusammengeschlungen und solche Sachen.
Sie kamen da nicht mehr hoch.
Kamen nicht mehr hoch und sind ertrunken. Und das, es gab sogar, wenn die Geschichte so, wie ich sie kenne, stimmt. Wenn ich sie im Heute-Journal verkaufen müsste, würde ich es jetzt nochmal recherchieren. Aber so, wie ich es gehört habe, hat dann die Polizei untersucht, ob nicht doch irgendwie das, was die Amerikaner Foul Play nennen, im Spiel war. Und haben eine Wasserballmannschaft in diese Situation gebracht und haben gesagt, könntet ihr da rauskommen? Und stellte sich raus, sie haben es auch nicht geschafft. Also,
dass man sowas dann, da muss man sich als Wasserballer aber auch komisch vorkommen, wenn man sich überlegt, was man da gerade macht, oder?
Ja.
Ich spiele gerade den Todesfall von... Absurd. Gut, dann das nächste findet auch komplett ohne Zusammenhang statt. Es gibt jetzt einfach, das ist sozusagen, die bei IKEA heißt das irgendwie, wie heißt denn das, dieses Reste-Ding zum Schluss. Jetzt kommen all die Fragen, die noch untergebracht werden müssen. Der Spiegel wollte sie zum Chefredakteur machen. Es ist ein paar Jahre schon her und auch das wurde medial groß begleitet. Erste Frage, waren Sie überrascht, als dieses Angebot an Sie herangetragen wurde? Nicht, weil Sie nicht qualifiziert sind, sondern weil Sie mit Print, bis auf eigene Bücher und die Schülerzeitung damals...
Also mit anderen Worten, weil ich nicht qualifiziert bin. Also sehr nett, ja. Ja, ich war überrascht, um die Frage zu beantworten.
Ohne Quatsch. Also ich halte Sie auch für jemanden, der gar nicht so gerne streitet. Vielleicht täusche ich mich auch. Also ich glaube, dass die Spiegelredaktion viele kritische Geister schon sehr schwer zu navigieren ist. War das auch einer der Gründe, warum Sie gesagt haben?
Nein, das sprach ganz massiv dafür, das Angebot anzunehmen, damit ich diese Fragen nicht beantworten muss. Weil natürlich, ich weiß nicht, ist das Testosteron Testosteron, ist das Verblendetheit oder Uneinsicht in die eigenen Grenzen. Aber in so einem Fall möchte man sich selbst und vor allen Dingen anderen beweisen, dass man das doch kann und dass man in einem Haifischbecken, heißt es immer, von der Spiegelredaktion durchaus auch schwimmen kann. Denn es gibt Leute, die dort sehr erfolgreich, sehr gut schwimmen und ein gutes Produkt machen. Ich hatte unbändige Lust, das zu machen. Ganz große Lust. Aber ich habe gleichzeitig mit dem ZDF gesprochen, habe gesagt, ich kann natürlich auch bleiben. Und als sie mir dann ein Angebot machen, das einfach wirklich sowas von fair war, dass es komisch gewesen wäre, zu sagen, jetzt gehe ich doch. Da habe ich gesagt, okay, Fernsehen ist dann doch mein Ding. Ich habe es nicht bereut, aber ich kann es auch nicht wirklich beurteilen. Es ist die Weggabelung, die man nicht genommen hat und die im Leben nur einmal vorbeikommt. Und ich werde häufig gefragt, und würdest du es heute nochmal machen? Ja, wie gesagt, ich habe nichts bereut und doch was vermisst.
Aber ich meine, wir haben heute schon mindestens 2-3 Optionen aufgezählt, was sonst kommen könnte. Diese Bond-Darsteller nun mal mit der richtigen Agentur. Hat man sie im Vierteljahr so weit, dass sie da noch ganz andere Wege gehen können, wenn sie das denn möchten, mit der Showtreppe? Und irgendwo habe ich gelesen, dass eine Segelschule in der Südsee auch noch eine interessante Option für sie wäre.
Ja.
Wann ungefähr? Geben Sie sich noch 20 Jahre, 15 Jahre?
Das kann auch morgen sein.
Ach, das glaube ich Ihnen niemals.
Ja doch, aber der Gedanke ist reizvoll.
Und wie sähe Ihr Tag denn dann aus? Können Sie wirklich nichts machen, außer, was macht man denn da? Man zieht die richtigen Segelschuhe an. Ich bin überhaupt kein Segler.
Wozu
was macht
Schuhe?
Man beim Segeln?
Ja, man segelt. Also man hört auf den Winden die Natur und bewegt sich geräuschlos und ohne Verbrennung von irgendwas rasend schnell von der Stelle an einem guten Tag.
Und Sie hätten die Geduld, auch so kompletten Idioten wie mir, sag ich jetzt mal, so das Segeln in Ruhe beizubringen? Also die
ist
Geduld
das ein
haben
Angebot?
Sie? Nein,
ja.
Aber die Frage ist, sind Sie geduldig genug, um Leuten Geschichten 3 oder 4 oder 5 Mal nacheinander zu erklären?
In dieser einen Disziplin, was zeigen und erklären, bin ich, glaube ich, geduldig. Sonst bin ich es nicht.
Sehen Sie, und das ist ein super Stichwort. Ich habe mir jetzt nämlich überlegt, was fragen wir, um dieses Buch zu verlosen? Und da habe ich gedacht, ach, dann kurbeln wir doch den Büchermarkt einfach in der Vorweihnachtszeit noch mehr an und fragen einfach, Sie haben 2006 ein Nachrichtenbuch geschrieben.
Mhm.
Dass ich aber nicht den aktuellen Nachrichten widmet, sondern... So, und was ist dieses wie heißt also dieses Buch, das Herr Kleber 2006 herausgegeben hat? Bitte schicken Sie die, wie Sie glauben, richtige Lösung an hörbar@radio1.de und schicken Sie uns auch gleich Ihre Adresse und Telefonnummer, damit wir Sie im Gewinnfalle benachrichtigen können. Wir sind jetzt hier fertig miteinander, fast. Es fehlt mir noch Elina Garantia.
Wunderbar, dass ihr das genommen habt. Elina Garantia.
Sagen Sie noch den Titel bitte.
Das ist eine Zarzuela. Das ist ein spanisches Volkslied.
Ja.
Nein, das ist viel zu viel Paprika dafür. Und die Elina, es geht eigentlich um Elina und nicht um das Lied. Das ist eine so hinreißende Frau, die ich kennengelernt habe, weil ich meine Laudatio auf sie gehalten habe beim Echo. Eines der charmantesten Wesen, die ich kenne. Meine Frau hat mir ausdrücklich erlaubt, sie hinreißend zu finden. Nein. Sie ist glücklich verheiratet und hat gerade ein Kind bekommen und hat eine Hammerstimme und ein unglaubliches Temperament und ist außerdem wunderschön, aber das sieht man im Radio nicht so gut.
Schade, aber schön, dass Sie da waren und wie nett, dass Sie einfach mitgemacht haben bei all diesen kleinen Abzweigungen vom normalen journalistischen Weg, den wir ja auch theoretisch ganz ernst hätten beschreiten können. Vielen Dank dafür.
Danke, hat viel Spaß gemacht.
Gut, tschüss und Ihnen wünsche ich noch, wo auch immer Sie gerade sind, zu Hause, im Auto, keine Ahnung, einen schönen restlichen Sonntag. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.